Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Ich heiße Daniel, ich bin der, auf den Anja am Anfang Bezug genommen hat. Ich bin einer Pastoren hier in der Christusgemeinde und ich möchte mit einem Geständnis starten. Und zwar schaue ich viel zu oft in meine Nachrichten-App. Ja, kennt ihr das? So einmal am Tag würde eigentlich reichen, aber bei mir sind das so 4-5 Mal am Tag und oft überfliege ich auch nur noch die Überschriften. Aber das allein reicht dann aus, um in mir so ein Gefühl zu verursachen, so ein Mix irgendwie aus Traurigkeit und aus Wut. Da Krieg hier, Gewalt da, kaputte Familie dort und ein zerstörtes Leben. Und ich habe echt auch Sehnsucht nach Frieden. Ich bin dann so neulich abends, nachdem ich mal wieder meine Nachrichten-App geöffnet hatte, so durch das dunkle Viertel hier gelaufen und hatte Musik auf den Ohren. Das Lied Tausend Schuhe, das ist von dem Musiker Chef Cat. Und er reimt dann an einem Punkt in diesem Lied: Die Kriege kommen immer näher, den Frieden wollen immer mehr. Die Krisen schocken alle sehr, komm, wir genießen Sommersonne mehr. Wir fliegen immer noch umher, bis keine Pflanzen mehr sprießen, wegen dem Beton, den wir gießen. Wollten doch nur lieben, doch die Maschinen kommen immer quer. Ich denke, oh, das ist auch so eine Sehnsucht nach Frieden. Und gleichzeitig beschreibt er ja diese Muster, in denen wir alle irgendwie feststecken. Wir nehmen die Krisen und die Kriege wahr und sagen, ach, vielleicht hilft ja ein bisschen Sommersonne mehr. Fliegen weiter, betonieren weiter und hoffen, dass das irgendwie gut geht. Und vielleicht ist genau das heute so der Punkt. Wir spüren so eine Sehnsucht in uns, aber wir sind nicht ganz sicher, wo findet man eigentlich den Frieden? Findet man den unter einer Palme, in einem Drink oder müssten irgendwelche Verträge gemacht werden? Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich gerne einsteigen möchte. Die Bibel hat eine ganz erstaunliche Perspektive auf Frieden. Eine, die größer ist als so ein kurzer Moment irgendwo, was weiß ich, wo man inneren Frieden spürt. Es geht auch viel weiter als kein Krieg und kein Stress. Und dazu schauen wir uns jetzt einen Text an, der schon richtig, richtig alt ist. Ein Text, der aber schon seit Jahrhunderten Hoffnung weckt. Das ist das 8. Jahrhundert vor Christus. Und da lebt ein Mann, der heißt Jesaja. Der ist ein Prophet, also jemand, der so einen guten Draht nach oben hat und er wird von Gott beauftragt, Worte von Gott in die Gesellschaft hineinzusprechen, Botschaften. Und zu der Zeit, musst du wissen, ist die Lage extrem angespannt. Es gibt eine Großmacht vom Tigris, Assyrien, und die breitet sich aggressiv aus. Hat schon ein Land eingenommen, nimmt noch ein Land an und man denkt immer so, ist denn irgendwann mal genug? Aber dieses Land, Assyrien, verschlingt ein Land nach dem anderen und 722 vor Christus wird dann der Norden von Israel vernichtend geschlagen. Es gibt dann einen südlichen Teil, der heißt Juda. Und in dem Teil ist man verständlicherweise total verunsichert. Was passiert als nächstes? Wird diese Großmacht auch an unsere Grenze kommen? Was passiert? Wird der Krieg uns auch noch erreichen? Und das ist genau der Teil des Landes, in dem dieser Jesaja lebt. Und mitten in dieser Zeit von Gewalt, von Krieg, von Verunsicherung, wann hört diese Großmacht endlich auf? Spricht Jesaja dann die folgenden Worte im 11. Kapitel. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Ein Stumpf von einem Baum. Das ist erstmal nicht hoffnungsvoll, oder? Und das ist aber ehrlich gesagt ein Grund, warum ich die Bibel so liebe, weil sie so ehrlich ist. und man so verbinden kann mit dem eigenen Leben, wo man merkt, da gibt es bei mir auch gerade wenig Hoffnung. Und damit möchte ich gerne starten, um dich mal zu fragen, wo in deinem Leben sieht es so aus, als gäbe es keine Hoffnung? Wo in deinem Leben ist eine Situation, wo du sagst, fällt mir irgendwie schwer, mir vorzustellen, dass da was Neues wächst? Also keine Sorge, ne? Ich will mit dieser Predigt heute Hoffnung wecken. Das kommt auch noch. Aber das tue ich, indem wir zuerst mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Die Vision von Jesaja 700 vor Christus erfüllt sich 700 Jahre nach Jesaja. Und das ist eine Zeit in Israel, in der wieder einmal ein anderes Land, eine Großmacht dieses Land angegriffen hat. Diesmal sind das die Römer, übermächtig. Und da kommt unter ärmlichen Bedingungen ein Baby zur Welt und das heißt Jesus, Gott rettet. Und an Weihnachten erinnern wir uns an seine Geburt. Und dann wird Jesus erwachsen und nach sammeln sich so Menschen um ihn herum. Dann feiern sie einen Gottesdienst und in dem Gottesdienst, das ist so ein Mitmachgottesdienst sozusagen, reichen sie ihm einen Teil der Bibel und sagen, lies vor. Und dreimal dürft ihr raten, welche Textstelle das ist. Es ist aus Jesaja und Jesus liest, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und weil wir immer schon auch abgelenkt gewesen sind in Gottesdiensten und nicht genau wissen, was wurde denn da gesagt, fügt selbst Jesus noch hinzu, heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Lukas 4. Jesus ist der, von dem Jesaja spricht, sagt Jesus. Und mit Jesus hat etwas von Gottes Zukunft begonnen. Wir lesen das auch in den Lebensberichten von Jesus, zum Beispiel im Markus-Evangelium Kapitel 1. In den Versen 14 und 15 heißt es, nachdem Johannes der Täufer überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße, glaubt an das Evangelium. So dieses Wort Evangelium, das hat damals zu der Zeit in der Antike eine ganz konkrete Bedeutung. Es bedeutet, es wird gebraucht, um was Neues anzukündigen. So wie als wenn du eine Push-Nachricht kriegst mit einer Eilmeldung. Ja? Hier ist was Wichtiges, eine gute neue Botschaft. Die Geburt eines neuen Königs, die Thronbesteigung, also ein Herrschaftswechsel oder der Sieg eines Königs, könnten damals Evangelium gewesen sein. Und Jesus sagt, glaubt an das Evangelium. Ich predige das Evangelium. Nun, was sagt er? Mit mir hat ein neuer König den Thron bestiegen. Evangelium. Daran denken wir im Advent. Advent bedeutet Ankunft. Und in den nächsten Wochen erinnern sich über 2 Milliarden Christen überall auf der Welt daran, mit Jesus hat ein neuer König Einzug gehalten. Er hat den Endgegner der Menschen besiegt, den Tod. Und durch das Kreuz hat Jesus jedem Menschen ein Friedensangebot vorgelegt. Und so hat vor 2000 Jahren nicht nur eine neue Zeitrechnung begonnen, sondern auch ein neues Zeitalter. So, was hat das jetzt mit dir und mir zu tun und mit den Konflikten, denen wir uns so wiederfinden? Ich versuche es mal so mit einer Illustration, das ein bisschen deutlich zu machen. Stell dir einfach vor, da wird eine richtig besondere, zukunftsweisende Technologie erfunden. Vielleicht aus erneuerbaren Energien gewonnen. Ist eine Technologie, die unser Verkehrsproblem löst, die ganzen Abgase, für das Klimaproblem relevant ist. Sie ist sauber, stark, zukunftsweisend. Und diese Technologie, die ist seit Jahren entwickelt und vorhanden. Es gibt Tests, Autos fahren damit. Aber auch wenn diese neue Technologie schon da ist, ist sie irgendwie noch nicht überall angekommen. Es gibt noch nicht genügend Ladesäulen oder Tankstellen, die man anlaufen kann. Sie ist noch nicht flächendeckend und es gibt sogar Menschen, die noch nie davon gehört haben. So ist das mit diesem neuen Zeitalter, das Jesus eingeleitet hat. Es ist ein Reich, das zukunftsweisend ist, das durch und durch gut ist. Ein Reich des Friedens, ein Reich der Versöhnung. Ein Reich der Heilung, ein Reich der Freiheit von dämonischen Mächten. Aber es ist noch nicht flächendeckend da. Überleg mal, wo hast du in den vergangenen Tagen so kleine Anzeichen von dem Anbruch dieses Friedensreichs gesehen? Welche kleinen Anzeichen nimmst du in deinem Alltag wahr? Vielleicht merkst du, diese neue Realität, die ist zwar schon da mit Jesus, aber die fühlt sich unfertig an. Wie diese neue Technologie, stark und sauber, aber noch nicht jedem bekannt und noch nicht überall flächend sichtbar. Warum ist das so? Die Bibel redet von einem zweifachen Advent. An diesem ersten Advent, diese erste Ankunft, ist dieser Moment, wo Gott in diese Welt reinkommt, in Jesus. Er ist der König. Aber dieser Jesus-König, der redet selber davon, es wird einen zweiten Advent geben, eine zweite Ankunft. Ich werde wiederkommen und wir leben in dieser Zwischenzeit. Und von dem, was dann sein wird, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, das zweite Advent, davon malt Jesaja ein Bild in den folgenden Versen. Wir gehen nochmal zurück ins Kapitel 11. Und jetzt die Verse 6 bis 10. So, jetzt guckt Jesaja über Jesus hinaus und er sieht Folgendes. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Das wäre cool, oder? So, ich sehe ein paar junge Leute hier. Das wäre cool. So, okay, das führen wir nicht aus. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind, ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn, das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, dieser Baumstumpf, ihr erinnert euch, als Zeichen für alle Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Es klingt ein bisschen wie Disney, aber es ist die Bibel. Da haben die sich also bedient. Aber es geht offensichtlich um etwas, was noch nicht stattgefunden hat. Und wieder geht es um Frieden. Das hebräische Wort für Frieden heißt Shalom. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und dieser Teil der Bibel wurde ursprünglich auf Hebräisch geschrieben. Aber Shalom, dieses Frieden, meint noch viel mehr als Konzept, viel mehr als kein Krieg. Es bedeutet vollkommen, unversehrt sein. So Wohlbefinden, Äußeres, geistliches Gedeihen. Und wenn man jetzt Jesaja 11 liest, dann möchte man meinen, ey, Gott ist irgendwie der größte Öko. Er sagt, ich werde meine Schöpfung heilen. Und es wird wieder richtige Jahreszeiten geben. Die Überschwemmungen werden ein Ende haben. Die Stürme werden ein Ende haben. Alles ist im Gleichgewicht. Das bedeutet Shalom. Dann lesen wir in Vers 9, ich versuche jetzt die Facetten aufzumachen von Shalom. In Vers 9 lesen wir, dass alle Gewalt ein Ende haben wird. Und wenn das schon im Tierreich, das Töten, ein Ende hat, wie viel mehr gilt das für uns Menschen? Jetzt stell dir das mal vor. Russen und Ukrainer und sie umarmen sich, vielleicht sogar mit Tränen und sie versöhnen sich. Ein großes Fest, Araber und Juden gemeinsam und sie feiern das Leben. Stell dir vor, in Nigeria gehen Christen ohne Angst zum Gottesdienst, so als wären sie in Deutschland. Stell dir vor, die Menschen im Sudan und im Kongo, sie würden übernatürlich Heilung erleben von den Massenvergewaltigungen und Foltern. Da wäre keine, nicht nur körperlich keine Spur mehr, sondern seelisch keine Spur mehr. Shalom auf der ganzen Welt. Aber das ist noch mehr. Vers 10 ist die Rede davon, dass Jesus dann für alle sichtbar wird. Es gehört zu diesem Versprechen, das Gott schon viel früher Abraham gegeben hat, dass aus dieser Familie und aus diesem Land ein Segen kommen wird. Und das ist der zweite Advent, da sind wir noch nicht. Es drückt sich hier Gottes missionarisches Anliegen aus. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Und deswegen kommt er und stirbt am Kreuz für unsere Schuld, bietet uns Frieden an. Deswegen ist Frieden noch viel mehr als einfach nur kein Krieg, auch wenn es das beinhaltet. Es bedeutet eine wiederhergestellte Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Das ist Shalom. Davon redet Jesaja. Und diese Vision ist wunderschön, fast zu schön, um wahr zu sein. Und gleichzeitig fordert sie heraus, zu fragen, okay, das ist eine ziemlich große Vision. Was bedeutet die eigentlich für mein kleines Leben? Was hat das mit dir und mir zu tun? Ich habe vor einigen Jahren, als ich Theologie studiert habe, Bücher von Francis Schaeffer gelesen. Das ist eine Buchempfehlung, auch vielleicht eine Geschenkempfehlung. Francis Schaeffer, finde ich ziemlich cool. Und der hat so Sachen, die Sachen, die ich gelesen habe, wahrscheinlich so in den 60er, 70er Jahren, großer christlicher Denker. Und in einem seiner Bücher warnt er vor einer Bedrohung für die Kirche. Und Kirche ist ja nicht ein Gebäude, sondern Kirche sind jetzt die Leute, die links und rechts von dir sitzen. Das sind Leute, die an Jesus glauben. So, was ist die Bedrohung für dich und mich? Es sind nicht die gesellschaftlichen Veränderungen, sondern er sagt, es ist was viel Kleineres, was viel Schleichenderes. Es ist, dass wir, du und ich, die Kirche, die große Vision vom Reich Gottes reduzieren auf unser Privatleben. Kleiner Test, wofür betest du? Und unterscheiden sich deine Wünsche und Ziele im Leben eigentlich von denen anderer Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind? Also sicherlich würden sich alle nur Wohlergehen für die Familie wünschen, aber die Frage ist ja, hört die Vision da auf oder ist sie größer? Könnten deine Gebete auch von jemandem gesprochen werden, der nicht in die Kirche geht? Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. In Matthäus 6, 21. Und das sagt er nicht, um dich und mich zu beschämen. Jesus arbeitet nicht mit Scham, sondern um dein Herz neu auszurichten. Wofür betest du? Wir sind zu mehr geschaffen als einfach nur einem bequemen Leben, wenn wir Jesus folgen. Und Schäffer warnt dann in diesem Buch davor, den Glauben auf inneren Frieden und persönliches Wohlergehen zu reduzieren. Weißt du, wenn sich deine Träume auf die Schnäppchen dieser Zeit reduzieren oder auf den Wohlstand, die eigene Familie, dann ist es ist okay, aber es ist zu wenig. Jesus hat mehr für uns. Und wir verpassen diesen Reich Gottes Lifestyle, wenn wir nur für Beziehung, den Urlaub und das Geld verdienen leben. Und deswegen möchte ich gerne eine zweite Frage platzieren und die lautet folgendermaßen. Welche Sehnsucht nach Frieden trägst du in dir, die noch nicht erfüllt ist und könnte nicht genau das Gottes Einladung an dich sein, was zu starten. Ich bin so begeistert von der Arbeit, die mein lieber Kollege Matthias mit seinem Team in dem Bereich der Kleingruppen machen. Wir starten regelmäßig zweimal, dann nächstes Jahr auch wieder dreimal im Jahr unsere Kleingruppen. Und wie wäre das, wenn wir über dieses System einfach Sachen starten, total niedrigschwellig, die ein bisschen mehr Shalom bringen? Ja, wie wär's? Wir haben jetzt gerade eine Kleingruppe gehabt, die hat sich mit Gebet für Kranke auseinandergesetzt. Wie wär's, wenn wir das routinemäßig anbieten, dass wir Menschen sind, die darin zu Hause sind, für andere zu beten, dass Gott ihnen Gutes tut? Wie wär's, wenn wir eine Kleingruppe haben, die vielleicht sagt, ich mache so Krankenbesuche. Ich weiß, es gibt da eine Gruppe. Wir lesen, eine Woche lesen wir was über Gottes Herz für die Kranken oder die Schwachen und die nächste Woche setzen wir das in irgendeiner Form um. Wir verbinden, was wir lesen, mit dem, was wir erleben. Oder wie wäre es, wenn Leute sagen, okay, wir haben Alpha bei uns, wir haben Alpha auf dem Kiez, aber wie wäre es, wenn wir Alpha im Gefängnis anbieten? Und da kann uns keiner unterstellen, dass wir Alpha machen, damit hier noch mehr Hintern sitzen, sondern wir machen Alpha einfach, um Frieden zu bringen, da wo Leute einsam sind, da wo massive Schuld- und Schamgefühle vorhanden sind. Wie wäre das? Wo ist dein Rest, deine Sehnsucht, deine Unzufriedenheit? Und vielleicht, anders, wir machen das anders. Ich bete jetzt mal und dann hören wir mal kurz. Vielleicht hat der Herr Lust, was auf dein Herz zu legen. Vater im Himmel, ich nehme diesen Moment jetzt. Und das ist jetzt nicht einfach eine Rede, sondern ich glaube, du bist wirklich hier. Und Herr, ich bete, dass du jetzt Berufung aussprichst. Hilf uns, dein leises Flüstern wahrzunehmen. Was ist die Sehnsucht in uns? Was ist deine Einladung? Komm und rede zu uns. Ein Impuls, den ich gerade habe, ist, dass du vielleicht sitzt und sagst, ich bin zu jung. Und ich möchte dir das zusprechen, das ist etwas, das die Leute in der Bibel auch immer wieder gesagt haben, aber für Gott ist niemand zu jung. Gott liebt es, mit jungen Menschen zu arbeiten, egal wie alt du bist. Und der andere Gedanke ist, ich habe zu wenig. Und wir haben immer zu wenig, wenn wir es selber machen. Und wenn das dein Gedanke war, möchte ich dir gern zusprechen, dass das bei Gott alle Ressourcen sind, die du brauchst. Amen. Okay. Gibt es jemanden, bei dem so leichtes Herzklopfen entstanden ist? Eine Person, zwei. Super. Wir haben ja noch gleich eine Gebetszeit. Aber Jesaja 11 zeigt uns, okay, Frieden ist jetzt nicht einfach ein abstraktes Konzept, sondern in Jesus Christus kriegt der Frieden des Shalom ja ein richtiges Gesicht. Und wenn sich Menschen für Gottes Geist öffnen, nimmt dieses Friedensreich bereits im Kleinen seinen Anfang, wie so ein erster Advent. Jetzt sitzt du hier und sagst wahrscheinlich, also ich habe alles Mögliche, aber Zeit habe ich nicht. Warum um alles in der Welt sollte ich mich da jetzt einklinken? Warum sollte ich auf dieses leise Klopfen Gottes hören? Ich habe drei Sachen mitgebracht. Erstens, ich glaube, Menschen, Männer und Frauen, die sich darauf einlassen, Friedensstifter und Friedensstifterinnen zu sein, die sind dicht dran, da Gottes Kraft zu erleben, persönlich, echt, heute, hier. Der inzwischen verstorbene Pastor Tim Keller schreibt in einem seiner Bücher, wenn mich Leute fragen, wie möchtest du vorgestellt werden, sage ich meist, das ist Tim Keller, Pastor der Redeemer Presbyterian Church in New York City. Natürlich bin ich auch vieles andere, aber das ist, worauf ich meine Zeit im öffentlichen Leben hauptsächlich verwende. Wenn wir das erkennen, wird deutlich, wie bedeutsam es ist, dass die biblischen Autoren Gott vorstellen als, jetzt Zitat, ein Vater für die Waisen, ein Beschützer der Witwen, Psalm 68, Verse 6 und 7. Das ist eine der zentralen Dinge, die er in der Welt tut. Er identifiziert sich mit den Machtlosen, er übernimmt ihre Sache. Es fällt uns schwer zu verstehen, wie revolutionär das in der antiken Welt war. Der sri lankische Theologe Vinod Ramachandran nennt das skandalöse Gerechtigkeit. Er schreibt, dass in nahezu allen antiken Kulturen die Macht der Götter durch die Eliten ausgeübt wurde. Könige, Priester, Militärführer. Nicht durch die Ausgestoßenen. Die Herrscher herauszufordern bedeutete also, die Götter herauszufordern. Aber hier, in Israels alternativer Vision sind es nicht die hochrangigen Männer, sondern die Waisen, die Witwen und die Fremden, auf deren Seite Gott sich stellt. Seine Macht wird in der Geschichte ausgeübt, um ihnen Kraft und Würde zu geben. Wo in deinem Leben könntest du heute die Sache der Machtlosen mittragen und dabei Gottes Kraft erleben? Ich mache mal so ein Spektrum auf. Es könnte beginnen bei einer Online-Petition. Einfach nur ein Klick. Es könnte weitergehen. Wir haben, wenn du hier rausgehst, linke Hand, ein richtig tolles christliches Hilfswerk, Open Doors. Jeden Tag hast du einen Gebetsvorschlag, wie du für Leute beten kannst, die eben nicht in Freiheit wie wir glauben dürfen, was sie wollen. Das könnte weiterhin zu gehen zu diesen Kleingruppen, die ich versucht habe zu skizzieren. Und es könnte noch weiter gehen, dass du sagst, ich mache meinen Geldbeutel auf und ich überlege mir einen Betrag, vielleicht hast du Weihnachtsgeld bekommen von deinem Arbeitgeber und ich werde einen Teil spenden. Und es geht noch weiter. Und sie ist nicht hier und sie würde mich hauen, wenn sie wüsste, was ich jetzt mache. Unsere Büroassistenz hat all ihre Überstunden genommen. Und hat gesagt, also sie ist nicht nur bei uns angestellt, sondern bei einem anderen Arbeitgeber. Ich gehe für 6 Wochen auf ein Krankenhausschiff und ich werde medizinische Hilfe für Leute anbieten, die das sonst nicht haben. Und ich werde wieder ein Leben in Würde ermöglichen. Das ist ein Spektrum. Zweiter Punkt. Es ist, glaube ich, ein unfassbares Privileg, mit Gott mitzumachen. Und es ist gar nicht so eine Pflicht. Weißt du, wenn du Jesus folgst, dann bist du Teil von diesem Pilotprojekt und du holst diese geistlichen Zukunftstechnologien wie Heilung, Versöhnung, Freiheit, Orientierung, Wohlergehen aus der Zukunft Reich Gottes, bam, in die Gegenwart. Und wenn du dann in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen die Hände auflegst, weil sie krank sind, wenn du dich dann für Gerechtigkeit einsetzt und sei es in einer WhatsApp-Gruppe im Kindergarten und sagst, es gibt hier noch eine andere Seite, wenn du dann Menschen von Gottes Liebe erzählst, dann bricht etwas von Jesaja 11 aus der Zukunft hier in die Gegenwart. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist mitten unter uns. Es ist ein Abenteuer, es ist kein Pflichtprogramm. Du musst das nicht machen, aber es macht richtig viel Bock. Wenn ich dich jetzt noch nicht gewonnen habe, habe ich noch einen dritten Punkt. Wenn du mitmachst, machst du den unsichtbaren Gott sichtbar. Mal angenommen, es gäbe hier ein Babysitter-Angebot für tierisch gestresste Eltern, die keine Familie in Hamburg haben. Du sagst, ey, einmal im Monat bin ich jemand, der sich um Kinder kümmert, damit Ehepaare connecten können. Oder ich mache mit beim Mentoring-Programm und investiere mich in eine Generation, die vielleicht nur ein unter mir ist. Und ich erzähle, wie sich das anfühlt, in die Rente zu gehen oder wie sich das anfühlt, ins Arbeitsleben zu gehen. Oder du machst mit bei der Kleingruppe, die sich um die Junkies am Hauptbahnhof kümmert. Wir haben draußen im Foyer die Box für Hygieneartikel. Ne? Eine frische Unterhose hat was mit Menschenwürde zu tun. Und es ist total easy. Einfach einen Schlüppi kaufen und reintun und du segnest Menschen. Das ist auch Shalom. Etwas von der großen Vision. Menschen können sehen, dass Gottes Wege funktionieren. Und es ist nicht abstrakt, du kannst das anfassen. Du kannst Menschen berühren. Und dadurch, und das ist so irre, dadurch wird der unsichtbare Gott sichtbar. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das hat Jesus Christus gesagt in der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist jetzt die Kirche. Wenn du an Jesus glaubst, bist du das Licht der Welt. So lasst euer Licht nicht verstecken, kleinreden und was auch immer, sondern lasst es leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und was? Euren Vater im Himmel preisen. Der unsichtbare Gott wird auf einmal sichtbar, weil du sagst, ey komm, ich nehme mal die Kinder. Ey komm, ich koche ein Essen. Ihr habt gerade ein Baby bekommen, ich mache mit beim Baby-Catering. Ich mache mit. Chefcap reimt dann in diesem Song, in dem Refrain folgendes. 1000 Schuhe, die im Schrank stehen, aber keiner weiß, wo es lang geht. 1000 Schuhe, die im Schrank stehen, aber keiner kann sie anziehen. Ich bin ein Mensch und habe im Leben viele Möglichkeiten, viele Wege. Soll ich mich jetzt für den oder den entscheiden? Kann um den Planeten reisen? Wie viele Probleme kreisen gerade um mich rum? Egal, ich folge einfach jedem Zeichen. Viele von uns folgen Jesus Christus und nicht jedem Zeichen. Und wie wäre es, wenn diejenigen von uns, die sagen, Jesus ist mein Gott, wenn wir uns im Advent nicht nur daran erinnern, dass mit Jesus was gänzlich Neues angefangen hat, sondern dass wir sagen, ich denke, durch das Kreuz, durch Weihnachten, durch all das, was Christliches, das Kirchenjahr bietet, denke ich daran, er kommt wieder. Es gibt nochmal Advent. Und Krisen und Kriege, die sind so eine Zwischenetappe in einem Film, der ein Happy End hat und ich weiß davon und ich verhalte mich entsprechend. Ein Theologe schreibt, Hoffnung hängt davon ab, ob wir Vision haben. Jesaja gibt uns eine Vision. Er will Hoffnung wecken. Wir leben in einer Zeit und mir ist das so wichtig und ich finde das so erschreckend, wenn ich außerhalb von der Kirche unterwegs bin. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen wirklich 1000 Schuhe haben und sich wahrscheinlich jetzt nochmal 10 neue Paare gekauft. Und das ist sinnbildlich für 1000 Optionen und eine maßlose Überforderung. So viel Desorientierung, so viel Erschöpfung, so viel, ich weiß gar nicht, wer ich bin, meine Identität und meine Hoffnungslosigkeit und all das. Und du sitzt hier und du hörst die Antwort, dass du belästigst niemanden, hoffentlich, sondern du bringst Gutes. Zu wissen, wer man ist, dass man geliebt ist und dass es einen guten Plan hat, das ist ein Goldschatz. Jetzt stell dir mal vor, die Jesus-Nachfolger der Christusgemeinde würden diesen Sonntag eine Entscheidung treffen und sie würden sagen, die Vision aus Jesaja 11 vom Friedensreich, die werde ich in diesem Advent mit Leben füllen. Völlig unspektakulär, einfach im Alltag. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden Menschen sein, die sich Zeit nehmen. Man darf mich unterbrechen. Ich bin jemand, der gestört werden darf und der zuhört. Wir wären Menschen, die teilen, was sie haben. Ob das Zeit ist oder Wissen. Wir werden Menschen, die Konflikte liebevoll klären. Wir werden Menschen, die bewusst nicht mitmachen, wenn gelästert wird. Oh, hast du es schon gehört? Nee, ich will es nicht hören. Die nicht mitmachen, wenn schwarz gemalt wird oder geschimpft wird. Wir sind die Menschen, die Leute in ihrer Nachbarschaft anlächeln. Und jetzt stell dir vor, wir kommen hier Sonntag für Sonntag zusammen. Und hier ist Sonntag so ein Ort, wo überdurchschnittlich viele Menschen mit diesem Mindset, mit dieser Haltung zusammenkommen. Und sie würden hier in der Gluckstraße 7 und dann unter der Woche in ihrer Kleingruppe etwas miteinander einüben, was sie dann in ihrer Schule und in der Uni und im Job leben würden. Wir würden hier miteinander sonntags was einüben, was reinfließt in unsere Families, wenn wir jetzt die ganzen Treffen haben, Weihnachtsfeier, es würde reinfließen zu Aldi, reinfließen in die U-Bahn, das, was wir hier miteinander einüben. Ein bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr Hoffnung, ein bisschen mehr Glaube an einen Gott, der diese Welt nicht aufgegeben hat, sondern er hat Gutes mit uns vor. Advent bedeutet, mit König Jesus hat was Gutes begonnen und er kommt wieder und er macht dann wirklich alles gut. Und diese Predigt endet an dem Punkt jetzt. Deine Zeit fängt jetzt an. es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie du reagieren kannst. Wir fangen jetzt an, Jesus anzubeten. Und in dieser Zeit ist es möglich, dass Gott dir was aufs Herz legt. Wir nennen das einen prophetischen Eindruck. Das kann ein Bibelvers sein oder ein Wort oder so. Du kannst es gerne mit mir teilen und wir schauen, wie wir das einbauen. Vielleicht ist es auch eine andere Gabe. Aber hier vorne sind so Teelichter. Und manchmal ist es gut, diese Entscheidung nicht nur im Herzen zu treffen. Ich möchte jemand sein, der in den nächsten Wochen Frieden bringt und sein Licht leuchten lässt, so wie Jesus es gesagt hat, sondern es tatsächlich zu tun. Also die Entscheidung mit einer Handlung zu verbinden. Und du wirst die Möglichkeit haben, jetzt einfach hier nach vorne zu kommen, während wir schon anbeten. Und dann kannst du ein Teelicht anzünden und das hier hinstellen. Du darfst hier auch knien. Wir haben ein bisschen mehr Platz gemacht. Wenn du sagst, ich muss noch mal mit Jesus was klären, dann kannst du das hier auch machen. Und für alle Deutschen im Raum, ich habe links und rechts auch Wasser. Also es ist Safety, ist abgedeckt. Du kannst dich auf deinen Schritt mit Jesus konzentrieren, ja? Jesus, wir danken dir dafür, dass du was ganz Neues angefangen hast. Das Evangelium davon, dass du den Thron bestiegen hast. Du hast dich zu Rechten des Vaters gesetzt, heißt es in der Schrift. Dir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und eines Tages, das glauben wir, auch wenn wir es noch nicht sehen, wird das sichtbar für alle Menschen. Das Töten wird ein Ende haben. Es wird vollständige Heilung geben. Die Verheißung ist, dass du Tränen abwischen wirst. Das ist das, was wir glauben, Herr. Hilf unserem Unglauben. Heiliger Geist, ich bete, dass du anfängst, unter uns zu wirken. Komm, zeig uns die Würde, die wir als deine Söhne und Töchter haben. Du hast uns so geadelt, als du uns Licht der Welt genannt hast, obwohl du uns kennst. Und Herr, ich bete, dass durch deinen Geist nicht die Stimme des Versagens, sondern die Stimme des Vaters, des Zuspruchs des Evangeliums lauter wird. Jetzt in unseren Herzen, jetzt in unseren Gedanken. Ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi, der anklagen und der belügen will. Komm und tu dein Werk unter uns, Herr. Wir lieben dich. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.